dass einem ein Mann hier ganz offen zum Beispiel hinterher schaut und von oben bis unten die Figur auscheckt, erlebe ich eigentlich täglich. Da ist viel Bewunderung und Wohlwollen gegenüber dem Körper der Frau dabei, was ja, wenn Frau das entsprechende Selbstbewusstsein hat, auch mal ganz angenehm sein kann. Aber es spiegelt vor allem einen Blick auf die Frau als meiner Meinung nach Sexobjekt, die dem Mann untertan ist. Das reflektiert auch ein Kernproblem in der südafrikanischen Gesellschaft, das nicht gleichberechtigte Verhältnis zwischen Mann und Frau. Kulturell verankert sind nach wie vor sehr typische Frauen- und Männerrollen. Der Mann als Versorger und Geldverdiener und die Frau eben, die sich um Haus und Kinder kümmert. Und da aber auch sehr viel Hochachtung für die Frau und Respekt für die Frau. Mehr als in Europa, würde ich sogar sagen.
Input. Machen wir eine Reise auf Südafrika. Steigen wir ins Flugzeug ein, heben ab und schauen zuerst einmal von oben drauf. Von oben sieht man nämlich einerseits wunderbare Landschaften und andererseits riesige Townships. Einfach baute Wellblechhütten, nahe nebeneinander, quadratkilometerweise. Da wohnen die Armen. Und von denen hat es viele in dem Land. Rund die Hälfte der südafrikanischen Bevölkerung lebt unter der Armutsgrenze und muss mit weniger als 1,50 Franken pro Tag auskommen. Landen wir, mischen wir uns unter das Volk. Wir sehen, dass ein Haufen Leute nicht arbeiten. Vor allem schwarze Männer. Die Arbeitslosigkeit liegt offiziell bei 25%. Aber das sind nur die registrierten Arbeitslosen. Inoffiziell geht man von bis zu 50% Arbeitslosigkeit aus. Und das, obwohl die Wirtschaft Südafrika bis zu der weltweiten Finanzkrise jedes Jahr rund 5% gewachsen ist. So ein Wachstum muss auch den Vergleich mit Europa nicht scheuchen. Allerdings, auch da hat es eine Schattenseite. Die Wirtschaft ist nach wie vor fest in weisser Hand. Und das, obwohl die Weissen nur gerade rund 10% der Bevölkerung ausmachen. 80% sind schwarz, der Rest farbig. Und jetzt gehen wir zu den Frauen in Südafrika heim. Die stehen nämlich zmitsch drin in dem Spannungsfeld aus Wirtschaftswachstum und Arbeitslosigkeit, aus städtischem Fortschritt und ländlicher Tradition. Einerseits werden Frauen als zuverlässige Arbeitskräfte geschätzt und sie sind traditionell verantwortlich für den Zusammenhalt in der Familie. Andererseits werden sie chronisch degradiert zum reinen Sexobjekt und sind darum so häufig wie sonst fast niemand auf der Welt Opfer von sexueller Gewalt. Laut offizieller Statistik wird Südafrika alle 10 Minuten eine Frau vergewaltigt. Rechnen wir Dunkelziffern mit ein, so wie das die University of South Africa gemacht hat, kommt man auf erschreckende 1 Million Vergewaltigungen pro Jahr. Südafrika-Korrespondentin Dagmar Wittek lebt schon seit 9 Jahren in Südafrika und berichtet für Zeitungen und Radio über das Land. Mit ihr habe ich mich darüber unterhalten, warum in dem Land der Frauen so viel Gewalt antun wird.
Es sind meiner Meinung nach 4 wesentliche Faktoren, die eine Rolle spielen, warum die Gewalt gegenüber Frauen in Südafrika so extrem ist. Alle 26 Sekunden wird eine Frau laut Statistik hier vergewaltigt und meist ist es der Mann, der Freund, ein Onkel oder auch der Bekannte. Warum ist das so? 4 Faktoren meiner Meinung nach. Erstens haben wir in Südafrika eine extrem brutalisierte und gewaltbereite Gesellschaft, bedingt durch 100 Jahre Kolonialisierung und vor allem aber fast 50 Jahre Apartheid, die alle außer Weißen unterdrückte und keinerlei Bildung oder wirtschaftlichen Aufstieg zugestand. Zweitens spielt Sex und das Spielen mit der Sexualität, also zum Beispiel beim Tanzen in Clubs, in Bars, eine viel größere Rolle als in unserem nordeuropäischen Kulturkreis. Drittens ist Südafrika weitgehend, wie eben schon angedeutet, eine Macho-Gesellschaft und Sexualdelikte werden häufig bagatellisiert. Siehe Beispiel Präsident Jacob Zuma, der, als er noch nicht Präsident war, ein Vergewaltigungsverfahren am Hals hatte und im Laufe des Verhörs sagte, dass die junge Frau ihn ja zum Sex aufgefordert habe, indem sie nur in einem knappen Kanger, das ist so ein Wickeltuch um die Hüften gewickelt, zu ihm ins Zimmer kam. Seine Kultur verschreibe ihm dann sozusagen diese Aufforderung nachzukommen. Es sei seine Pflicht als Mann, die Frau zu befriedigen. Und mit solchen Äußerungen, die auch kaum diskutiert werden können, weil afrikanische Kultur im Zuge der afrikanischen Renaissance und des Strebens nach einem neuen afrikanischen Selbstbewusstsein angesagt sind, dadurch sind natürlich viele sexuelle Übergriffe möglich und auch sexuellen Übergriffen werden Tür und Tor geöffnet, die dann unter dem Schutzmäntelchen der Kultur nicht mehr geahndet werden können. Eine ganz schwierige, aber auch essentiell wichtige Diskussion für diese Gesellschaft, denn da stehen dann auf einmal Kulturerhalt und Wertschätzung der afrikanischen Kultur Kultur gegen Gleichberechtigung und westliches Verständnis von Wertschätzung der Geschlechter untereinander. Jetzt noch der vierte Faktor, der eine Rolle spielt. Das männliche Selbstverständnis ist schon weitgehend so, dass er der Herr im Haus ist, dass er das Recht hat, über die Frau zu dominieren und somit sich nimmt, was ihm da gehört. Da er meist körperlich stärker ist, kann er sich ja das dann auch nehmen. Und da er sonst so wenig Bestätigung in Südafrikas Gesellschaft findet, findet er sie zumindest hier, wenn auch auf sehr natürlich fragwürdige Art und Weise. Dies trifft natürlich vor allem eher noch auf die Bevölkerung auf dem Land zu, aber immerhin 43%, also fast die Hälfte aller Südafrikaner leben auf dem Land, wo diese Situation sehr stark so zu finden ist.
Wird denn jetzt von offizieller Seite etwas gegen diese Gewalt an Frauen unternommen?
Es gibt seit einigen Jahren jedes Jahr die sogenannten 16 Aktionstage, meistens im November. In diesen 3 Wochen laufen massive Medienkampagnen in Radio, Fernsehen und den Zeitungen, die für ein Bewusstsein sorgen sollen, dass Frauen extrem häufig Opfer von Gewalt werden, dass es Gesetze gibt, die Frauen schützen und dass eine Gesellschaft beide Männer, Frauen und Frauen braucht und dass die tragende Kraft, die Frauen in der Gesellschaft innehaben und dass dies auch geschätzt werden muss. Dann gibt es natürlich Frauenhäuser und Organisationen, die Frauen Schutz, Beistand und auch Rechtsberatung bieten. Und zu guter Letzt werden Missbrauch, Vergewaltigung und sexuelle Übergriffe, ob körperlicher oder verbaler Natur, natürlich strafrechtlich verfolgt.
Und diese Bestrebungen, sind die ernst zu nehmen oder sind das eher Lippenbekenntnisse?
Ich denke schon, dass es langfristig einen Sinneswandel gibt. Aber in Sachen strafrechtlicher Verfolgung ist es natürlich so, dass es erstmal zur Anklage kommen muss. Heißt, wo kein Kläger, da auch kein Richter. Das Bildungsniveau und Selbstbewusstsein vieler Frauen, vor allem auf dem Land, ist einfach nicht so, dass sie zur Polizei gehen. Zumal dort dann das nächste Hindernis auf sie wartet. In den Städten würden sich zwar Frauen um sie kümmern, aber auf dem Land sitzt ihnen dann womöglich ein ignoranter Polizist, männlicher Polizist gegenüber, der es ihr nicht gerade leicht macht, über das Erlebte zu sprechen.
Wie wächst man als Frau in so einem Land und mit dem Wissen um die Statistiken und das Problem auf? Das wollte ich von der Helena Bischof wissen. Sie ist 23, ihren Vater ist Schweizer, ihre Mutter Äthiopierin. Damit gilt sie in Südafrika als Farbige. Bis vor einem Jahr hat sie in Grahamstown, einer kleinen Stadt am Ostkap von Südafrika, gelebt. Seit dem letzten Herbst studiert sie in Basel African Studies. Mit 10 ist Helena von Papua-Neuguinea auf Südafrika gekommen und ist zuerst einmal verschrocken, wie wichtig für das Selbstverständnis der Leute die Hautfarbe ist.
Als ich angekommen bin in Südafrika, war ich so in einer Mädchenschule. Und die farbige Mädchen nicht können verstehen, warum ich irgendwie nicht so... ich hatte gewisse Hautfarbe, aber ich habe mich nicht so benommen, wie ich eigentlich... sollte, also meine Hautfarbe entsprechend. Und dann hatte ich auch weisse Freundinnen und das haben sie auch nicht verstehen, dass man sich so mit anderen Leuten so mischt. Und ja.
Werden Sie in der Schweiz als Frau anders behandelt als in Südafrika?
Also was mir aufgefallen ist, ist, dass da weniger so Machismus gibt. Das ist mir schon aufgefallen, so der Unterschied.
Man weiss ja, dass in Südafrika sehr viele Frauen vergewaltigt werden. Es gibt so Schätzungen, die sagen, alle 30 Sekunden wird in Südafrika eine Frau vergewaltigt. Hat das Ihren Alltag beeinflusst?
Ja, es hat schon noch meinen Alltag beeinflusst. Also zum Beispiel, man läuft nicht allein, also als Frau, in der Nacht. Man ist vorsichtig, aber ich glaube, also die ganze Gesellschaft ist gewaltsam. Also ja, das sind mehrere Bedrohungen irgendwie und man ist immer vorsichtig.
Sie meinen da sonst, dass es viel schneller mal tätscht, sage ich jetzt, in Südafrika, wenn man einen Streit hat oder wenn man irgendwo läuft und unterwegs ist, als das jetzt zum Beispiel in der Schweiz der Fall wäre?
Ja, dass jemand die Handtasche klaut oder so etwas. Und in die grösseren Städte hat es noch gewaltsamere Kriminalität. Also man ist immer vorsichtig.
Mhm. Wo haben Sie das Gefühl, wird den Frauen mehr Wertschätzung, mehr Wohlwollen entgegengebracht in Südafrika oder in Europa oder jetzt hier in der Schweiz?
Also was ich in der Schweiz sehe, ist, dass da viel mehr Druck auf die Frauen ist, so mit Kindererziehung und dann auch mit Arbeiten und Arbeit. In Südafrika sind da mehr Möglichkeiten, dass man irgendwie Haushalthilfe hat. Also es ist gar nicht teuer, um jemanden anzustellen. Und ja, viele Kinder sind von ihrer Haushaltshilfe erzogen worden. Also Von dem her ist es sehr unterschiedlich.
Also Sie finden, es ist als Frau in Südafrika darum halt vielleicht auch einfacher zum Beispiel, um viel zu arbeiten und trotzdem auch für die Familie da sein, weil man halt nur entlastet wird durch eine Haushaltsangestellte. Ja, genau. Haben Sie denn überhaupt in der Zeit, jetzt, wo Sie in Südafrika waren, groß Kontakt zu Kindern, die vielleicht auch aus ärmeren Familien kommen? Oder lebt man da eher so ein bisschen nebeneinander her?
Als Kind lebt man mehr so nebeneinander.
Und später?
Und später, also manchmal können die Leute einander nicht richtig verstehen. Ich meine, das sind zwei verschiedene Welten.
Können Sie das Beispiel machen dafür?
Also zum Beispiel, wenn jemand bei einem daheim angestellt ist und wenn es etwas nicht richtig macht, zum Beispiel ein Gärtner oder eine Haushaltshilfe, also versteht man nicht, warum es nicht richtig machen könnt, aber dabei wohnen sie in ja so einer Blechhütte irgendwo und machen das gar nicht für sich selber.
Das gegenseitige Verständnis ist schwierig, weil die Leute teilweise so anders. Anderen Verhältnissen leben als man selber. Aber Sie sind lange in Südafrika, jetzt sind Sie in der Schweiz. Wo sehen Sie Ihre Zukunft?
Im Moment bin ich richtig unsicher. Ich konzentriere mich auf Master. Aber ja, die Zukunft ist offen.
Celina Bischof, die in Südafrika aufgewachsen ist und momentan an der Uni Basel African Studies studiert. Südafrika hat eine der weltweit höchsten Kriminalitätsraten. Obwohl die Zahlen zurückgehen, werden doch noch jeden Tag rund 50 Menschen umgebracht und rund 150 Frauen vergewaltigt. Dabei muss man aber auch sehen, dass die Verbrechen regional sehr unterschiedlich verteilt sind. Vor allem die Einwohner in den Townships, die Armen, leiden unter Gewaltverbrechen. Südafrika lebt die erste und dritte Welt nebeneinander. Haben Frauen eine Ausbildung und einen anständigen Job, können sie sich darum auch relativ schnell ein Kindermädchen leisten. Solche Frauen bringen Job und Familie einfacher unter einen Hut als in der Schweiz. Fehlt die Ausbildung und der gute Job, haben die Frauen allerdings häufig gar keine Wahl. Dann müssen sie für die Familie da sein und Geld verdienen. Auf die Männer können sie sich nämlich nicht verlassen, sagt Korrespondentin Dagmar Wittek.
Frauen schmeißen hier im Grunde alles. Ja. Die Arbeitslosigkeit bei Männern ist am allerhöchsten. Frauen managen die Familie, sind häufig alleinerziehend. Jede dritte Frau in Südafrika ist alleinerziehend, hat aber mindestens 3 Kinder, wenn nicht sogar 5 im Haushalt häufig. Durch die AIDS-Epidemie kommen noch viele Kinder dazu, weil sie Kinder von Schwestern, Tanten, Brüdern mit aufnehmen. Und sie sind dann noch die Brotverdiener und versuchen es wirklich irgendwie zu schaffen, indem sie kleine Straßenstände haben, Kioske aufbauen. Und sie schaffen es auch. Irgendwie läuft es ja.
Und weshalb schaffen das die Frauen besser als die Männer in Südafrika?
Das ist eindeutig historisch bedingt, dass die Apartheid als auch die Kolonialgeschichte Schwarze und Farbige immer benachteiligt hat und unterdrückt hat und ihnen keinerlei Selbstbewusstsein sozusagen zugestanden hat. Und Männer, die traditionell ja die Brotverdiener sind, waren, sind da natürlich besonders betroffen. Ja? Und deshalb meinte ich, die haben einfach noch nicht ihre neue Rolle in dieser Gesellschaft gefunden. Ja? Männer sind überdurchschnittlich von Arbeitslosigkeit und Alkoholkonsum betroffen. Und was machen Männer, die keinen Job haben? Die sitzen rum, trinken und dann kommt es eben auch zu diesen häufigen sexuellen Übergriffen.
Jahrzehntelang sind die Schwarzen und Farbigen in Südafrika von allen wirtschaftlichen und gesellschaftlichen Entwicklungen ausgeschlossen gewesen und durch das in die Armut abgedrängt worden. Das hat Menschen frustriert und brutalisiert. Nicht nur, aber auch im Umgang mit Frauen. Die Auswirkungen der Apartheid zeigen sich auch bald 16 Jahre nach ihrer Abschaffung noch. Zum Beispiel in der Wirtschaft, die immer noch in weisser Hand ist. Nur die Politik, die wird Südafrika von der schwarzen Mehrheit und der Partei ANC dominiert. Dieser Partei, die lange Zeit von Nelson Mandela geführt worden ist. Weil die schwarze Mehrheit politisch Sagen hat, gibt es auch Gesetze, mit denen die Schwarzen bei Stellenbesetzungen bevorzugt werden.
aber was in der Theorie gut gemeint ist, überzeugt in der Praxis nur bedingt. Zudem gerade mehr nach Garage mit Lunchboy. Musik aus dem schwarzen Südafrika. Musik, die ihren Ursprung in den Townships hat und für ein Südafrika nach der Zeit der Apartheid steht. Kwaito, sagt man dem Stil. Garage mit Lunchboy. Musik aus Südafrika.
DRF3 Inputs.
In einem Monat dreht sich alles um Fußball in Südafrika. Aber mindestens ebenso wichtig wie der Sport sind für das Land die Frauen. Im Gegensatz zu der Schweiz sind die Frauen in Südafrika eine treibende politische Kraft. Sie stellen fast die Hälfte vom nationalen Parlament. In der Schweiz sind es nur gerade ein Viertel. Eine Frau, die es ganz ufe geschafft hat, ist Helene Sille. Premierministerin von der Provinz Westkap, wo auch Kapstadt dazugehört. Eine von den 10% Weissen in dem Land. Und sicher keine Rassistin. Helene Sille war eine weisse Anti-Apartheids-Aktivistin und hat als Journalistin gearbeitet. Dabei hat sie aufgedeckt, dass der schwarze Führer Steve Biko 1977 an den Folgen von schlimmen Folterungen gestorben ist. Und nicht an einem Hungerstreik, wie es die Apartheid-Regierung behauptet hat. Der Artikel hat Helene Sille ihren Job gekostet. Später ist sie in die Politik eingestiegen. Seit 2007 ist sie Chefin der Oppositionspartei Democratic Alliance. Auch wenn die Partei vor allem von den weissen Südafrikanern unterstützt wird, die Hautfarbe, die spielt in der Politik von Helene Sille keine Rolle. Ihr geht es nur darum, ob etwas richtig oder falsch, gerecht oder ungerecht ist. Zum letzten Mal hat sie im Vorfeld der Fußball-WM für Wirbel gesorgt. Um ein Haar hat sie nämlich den Bau des neuen Fußballstadions Kapstadt verhindert. Südafrika-Korrespondentin Dagmar Wittek mit einem Porträt von einer starken südafrikanischen Frau, die nicht in schwarz-weiß denkt.
Das Fußballstadion in Kapstadt ist nicht gerade Silles Lieblingskind, zumal es 280 Millionen Euro kostet und die Stadt einen Gutteil davon tragen muss. Geld, das Sille lieber anderweitig eingesetzt hätte.
If the choice was, do we have a stadium
Wenn ich die Wahl gehabt hätte zwischen Stadionbau oder Häusern für die Armen, dann hätte ich klar immer die Häuser gewählt. Aber wir haben nun mal den Zuschlag für die WM 2010 bekommen. Jetzt müssen wir auch einen Erfolg daraus machen. Meine Aufgabe nun ist, dass das Stadion sich nachhaltig lohnt, dass es zum Wirtschaftswachstum beiträgt und Jobs schafft. Die Entscheidung war nicht meine, aber ich muss dafür sorgen, dass es läuft. Helen Sille ist pragmatisch, flink im Denken und scharf nicht.
There is something seriously rotten now at the heart of the ANC.
Im Kern sei die Regierungspartei ANC gammelig, heißt korrupt. Es hagelt nur so an herber Kritik von der Oppositionschefin.
Our definition of transformation is to deal with the underlying causes.
Für uns heißt gesellschaftlicher Wandel, die tatsächlichen Ursachen der Armut und der Unterentwicklung anzugehen. Wir brauchen eine Gesellschaft, die allen Möglichkeiten eröffnet. Wandel heißt für uns nicht, dass wir politische Freunde und Parteigenossen mit egal welchen Fähigkeiten in Top-Positionen hieven und dann darauf warten, dass die das schon machen werden. Laut Sille ist die heutige schwarze Regierung besessen von einer Politik nach Hautfarbe. Wer schwarz oder farbig ist, wird bevorzugt. Weiße haben eigentlich generell keine Chance mehr, so Sille. Sie hat selber gegen die Apartheid gekämpft. Sie spricht Xhosa, eine der wichtigsten Landessprachen. Sie ist definitiv keine Rassistin. Sie glaubt lediglich daran, dass eine gesunde Demokratie auch eine starke Opposition braucht, die sich Kritik erlauben darf, ohne dass man ihr, wie in Südafrika üblich, gleich Rassismus vorwirft.
I don't have to be guilty and say I can't say anything because of the color of my skin.
Ich muss mich nicht schuldig fühlen und nichts sagen dürfen wegen meiner Hautfarbe. Das wäre doch auch Rassismus. Ich fühle mich nicht schuldig wegen meiner Vergangenheit. Ich habe getan, was ich konnte und gegen die Apartheid angekämpft. Und ich habe viel riskiert. Heute habe ich das Gefühl, dass die Zukunft auch mir gehört. Ich habe zu Apartheidszeiten rassistischen Nationalismus bekämpft. Und ich werde dies genauso unter dem ANC tun.
And I will fight racial nationalism under the ANC.
Ihr Allheilmittel für Südafrika ist ein exzellentes Ausbildungssystem, eine erfolgreiche Kriminalitätsbekämpfung und Wirtschaftswachstum. Das ist das Rezept für wahren Wandel und das verfolgen wir. Das nimmt man ihr ab. Helen Sille ist resolut. Sie weiß ganz genau, was sie will. Von vielen wird sie schon als eiserne Lady am Kap bezeichnet. Und auch wenn ihre Partei, die Demokratische Allianz, nur 12% bei den letzten Wahlen erhielt, weil sie nach wie vor als Partei der Weißen gilt, so zittert der ANC doch vor ihr. Denn immerhin, Sille hat das touristische und wirtschaftliche Filetstück Kapstadt unter sich. Und sie bohrt beharrlich in den wunden Punkten der Regierung. Diese Beharrlichkeit und dass sie es mit allem sehr genau nimmt, läge vielleicht auch an ihrem deutschen Erbe, so Sille. Ihre Eltern flüchteten vor Hitler nach Südafrika.
When I'm in Germany, I know that I'm too South African to be German.
Wenn ich in Deutschland bin, dann merke ich, dass ich zu südafrikanisch bin, um noch als Deutsch zu gelten. Und dann gibt es viele chaotische Situationen hier, in denen ich merke, wie deutsch ich doch noch bin. Aber mein Herz gehört Südafrika. Ich will, dass dieses Land mit seinen Kulturen und Sprachen ein Erfolg wird. Und wenn wir von allem das Beste nehmen, dann können wir hier wirklich eine einzigartige Gesellschaft formen.
Helen Sille ist eine von vielen Frauen, die Südafrika an vorderster Front Politik machen. Und eine von den wenigen weißen Frauen, sagt Südafrika-Korrespondentin Dagmar Wittek.
Es ist einfach so, dass Weiße sich weitgehend aus der Politik zurückgezogen haben nach dem Ende der Apartheid 1994, weil sie da keinen Platz mehr für sich gesehen haben und auch nur wenige jetzt noch Raum für sich sehen in der Politik. Die Mehrheit ist schwarz, der ANC bestimmt alles, also der Afrikanische Nationalkongress, und da sieht man auch wenig Alternativen. Aber Frauen wie Helen Sille zum Beispiel und die Democratic Alliance sind wahnsinnig wichtig für dieses Land, denn ein Land, was nur eine Partei hat, die eigentlich wählbar ist, braucht unbedingt eine Opposition, sonst kann das eigentlich nur in Vetternwirtschaft und Bereicherung der Schwarzen allein führen. Das heißt, man braucht da eine Gegenkraft und Helen Sille ist da schon wirklich ein sehr hoffnungsfroh stimmendes Element.
Vetterli-Wirtschaft und Bereicherung allein von der Schwarzen, das darf es nicht geben. Und doch muss der Staat etwas dafür tun, dass die schwarze Mehrheit auch wirtschaftliche Perspektiven hat. Dass nicht mehr so viele Schwarze arbeitslos sind in einer südafrikanischen Wirtschaft, die nach wie vor fest in weißer Hand ist. Um das zu erreichen, sind Gesetze erlassen worden, die dafür sorgen sollen, dass bei einer Stellenbesetzung bei gleicher Qualifikation erstens eine schwarze Frau, zweitens ein schwarzer Mann, drittens eine weiße Frau und erst an letzter Stelle ein weisser Mann soll eingestellt werden. Affirmative Action, sagt man diesen Bestrebungen. Eigentlich kein schlechter Versuch, um mehr Gleichberechtigung auch in der Wirtschaft von Südafrika anzubringen, findet Korrespondentin Dagmar Wittek.
Die Gesetze und Regelungen sind alle gut und gemacht und der Wille, Affirmative Action durchzusetzen, ist auch da. Nur die Hoffnung der meisten Südafrikaner war natürlich, dass das ad hoc in den nächsten zwei Jahren nach 1994 alles umgesetzt werden kann. Und das kann natürlich nicht passieren. Das wollte auch der ANC, der Afrikanische Nationalkongress, nicht, weil man das weiße Kapital ja nicht vergrätzen wollte. Man möchte, dass die großen Unternehmen im Land bleiben und das sind die Hauptarbeitgeber und man kann deshalb nicht sagen, ihr stellt jetzt nur noch Schwarze ein. Ja? Man muss ja auch den wesentlichen Faktor, der da eine Rolle spielt, das Bildungssystem auf Vordermann bringen. Und da hat auch die Politik schon wieder wirklich alles in die Wege geleitet, um es herzurichten. 50% des nationalen Budgets gehen in die Bildungspolitik. Das ist weltweit wirklich überdurchschnittlich gut. Trotzdem fruchtet es noch nicht genug. Jeder siebte Lehrer in Südafrika ist HIV-positiv. Dadurch fällt enorm viel Unterricht aus. Es musste natürlich auch eine Umschichtung von weißen Lehrern auf schwarze Lehrer stattfinden. Das heißt, diese Lehrer mussten erst einmal ausgebildet werden. Auch das kann natürlich in 15 Jahren noch nicht vollends geschehen sein. Das heißt, da gibt es noch massive Probleme. Aber langfristig sehe ich da schon sehr optimistisch in Südafrikas Zukunft und langfristig wird man es hoffentlich schaffen.
Wenn wir noch kurz bei der Bildung bleiben, werden da Frauen gleich gut gefördert oder gleich gut ausgebildet wie Männer?
Sogar besser. Frauen bekommen extrem viel mehr Förderung in der Schule. Es gibt speziell auch schon in den Kindergärten und in den Schulen Gruppen, die sich nur um Mädchen kümmern. Es gibt ja Befürworter von getrennter Bildung, mit getrenntem Bildungswesen, also weg von der Koedukation. Und Südafrika hat nach wie vor noch von der Apartheidszeit sehr viele Schulen, die reine Jungs und die reine Mädchenschulen sind. Und viele sagen und viele Studien belegen das ja auch, dass das für Mädchenförderung durchaus besser ist. Und das findet hier in Südafrika schon statt. Man kann auch sehen, dass mehr Mädchen sich dann an der Universität durchsetzen, wenngleich es schon so ist, dass prozentual weniger Mädchen das Abitur schaffen.
Und weshalb ist das so? Gibt es da Vermutungen?
Es gibt in Teilen des Landes, vor allem in den Städten wie Johannesburg und Kapstadt, viele Mädchen, die einfach sehr früh schwanger werden, die mit 15, 16 schon ihre ersten Kinder haben und die fallen dann natürlich aus der Schule raus. Es gab eine Vermutung eine Zeit lang, dass diese Mädchen schwanger werden, weil sie den Grant, also finanzielle Unterstützung vom Staat haben möchten, weil die Armut enorm ist in Südafrika. Es ist so, dass Südafrika erste und dritte Welt nebeneinander hat. Aber nach wie vor 50% der Bevölkerung jenseits der Armutsgrenze leben. Das heißt, von weniger als einem Euro am Tag leben. So, das ist natürlich ein Riesenproblem. Und es gab die Vermutung, dass Mädchen sich absichtlich schwängern lassen, um eben diesen Grant, was 80 Euro im Monat sind für ein Kind, zu bekommen, um etwas mehr Geld zu haben. Und die fallen dann aus der Schule raus und dadurch die niedrigere Abiturrate bei Mädchen. Prozentual gesehen ist das sicherlich hauptsächlich in den Städten der Fall und nicht so sehr auf dem Land. Aber auf dem Land wiederum ist die Situation oder Realität für Mädchen häufig so, dass sie dann arbeiten müssen oder auf dem Feld helfen müssen und dadurch aus der Schule rausfallen. Und auch da sind die Wege zu Schulen viel weiter und das ist für Mädchen potenziell schwieriger.
Bleiben wir noch einen Moment bei den starken südafrikanischen Frauen in der Politik. Obwohl sie dort ein grosses Gewicht haben, setzen sich Frauen nicht für den Schutz vor sexuellen Übergriffen ein. Und das, obwohl fast jede dritte Frau in Südafrika sexuelle Gewalt am eigenen Leib erfährt. Der Grund, auch die Frauen in der Politik sind noch in traditionellen Geschlechterrollen verhaftet, wo die Frau in der Beziehung ein Mann untertan ist.
Da ist es schon noch häufig so, als ob die Tradition und Kultur stärker sind als das, was man neu gelernt hat oder das Rechtsempfinden. Ein Beispiel vielleicht dazu noch, die ANC-Frauenliga unterstützte Jacob Zuma, also der heutige Präsident, in seinem Vergewaltigungsverfahren um hob nicht erst einmal grundsätzlich hervor, wie häufig Frauen Opfer von Sexualverbrechen werden in Südafrika. Das heißt, selbst in Führungsorganen wird diese Vorreiterrolle nicht übernommen. Und wenn es kein Hinterfragen gibt und keine Neupositionierung der traditionellen Rollen, dann ist das natürlich wirklich ein Problem.
Heisst also, auch die Frauen in der südafrikanischen Politik wehren sich nicht rigoros gegen sexuelle Misshandlungen von Frauen, wie sie immer noch in grossen Teilen von Südafrika gang und gäbe sind. Wenn es hart auf hart kommt, setzen sich Politikerinnen lieber für den politischen Machterhalt ein, als für eine Veränderung in der teils brutalen, männerdominierten Gesellschaft.
Politik steht erstmal vorne. Also der Inhalt steht immer vor der Unterstützung für eine Frau grundsätzlich. Also es ist nicht so, dass Frauen grundsätzlich Frauen erstmal unterstützen. Und das macht dieses Verfahren gegen Jacob Zuma, finde ich, so drastisch deutlich, nicht wahr? Es ist auch historisch so, dass ja Frauen in der Geschichte im Widerstandskampf waren. Also es gibt eine lange politische Geschichte. Frauenpower ist immer unmittelbar verbunden mit der Geschichte des Widerstandskampfes. 1943 wurde die ANC-Frauenliga gegründet, 1954 die Frauenföderation, die alle Hautfarben aufnahm und sich den Kampf gegen die Apartheid auf die Fahnen geschrieben hatte. Während es in Europa und Amerika die Frauenbewegungen ganz aktiv waren, waren die Frauen in Südafrika auch sehr aktiv, aber eben vor allem auf politischer Ebene.
Machen die Frauen denn die bessere Politik in Südafrika?
Ich würde nicht sagen, dass Frauen die bessere Politik machen. Sie machen auch nicht mehr Frauenpolitik. Aber sie haben sich ganz gleichberechtigt in der Politik wirklich ihre Rolle erkämpft. Und das haben sie durch die Frauenbewegung, die Anfang des 20. Jahrhunderts in Südafrika begonnen hat, geschafft. Und auch geschafft dadurch, dass sie im Widerstandskampf ganz aktiv waren. Sie waren im Exil, sie waren im bewaffneten Widerstand. Sie haben da ganz aktiv an der Politik schon zu Apartheidszeiten teilgenommen und haben sich insofern ihre Rolle und Position im Parlament, in der Politik in Südafrika erkämpft. Und da gibt es, glaube ich, auch keine Diskussionen mehr. Frauen im Parlament, im südafrikanischen Parlament, sind zu 45% vertreten. Das Ziel sind 50% und ich glaube, Südafrika ist da auf einem guten Weg.
Politisch sind Frauen in Südafrika praktisch gleichberechtigt. Im familiären Kreis leiden sie weiterhin unter sexuellem Missbrauch, vor allem in armen grossstädtischen oder traditionellen ländlichen Gegenden. 1 Million Frauen werden jedes Jahr in Südafrika vergewaltigt, meistens vom Mann, Vater oder einem näheren Verwandten. Es erstaunt darum auch nicht, dass die Frauen, die sie in der Gesellschaft so etwas gebracht haben, den Männern häufig zurückkehren. So wie Matu Madlala, der die Golden Arrows managt, den erstklassigen Fußballclub Südafrika. Sie sagt, hinter jeder erfolgreichen Frau stehen eine gescheiterte Ehe, weil die Männer nicht mit einer starken Frau umgehen können. Mehr zu ihr, gerade noch 3 starke südafrikanische Frauen aus Kapstadt, die Hip-Hop machen. Godessa heissen sie. Da sind sie mit Social Ills.
So many social ills, society breeds, it's like sobriety kills. The reality that feeds off the air that we breathe, there is no need to deceive. Through the eyes of the older I can see. Is it your Nike sneakers or fillers and breeches? The code of conduct that features in stores. Collecting salaries like whores on low calories, both trying to marry me with fashionable jeans, so expensive. Can't tell the seam apart from the need to laugh at a gift, a form of art. Switch the norm from light to dark. Don't you know Adam and Eve draped leaves right from the start? It's hard to understand why you don't wear what you like. You wear what you think that they think is tight, and I don't think it's right to find replicas of gender fuzz all over the world. Every boy and girl as fake as extensions of curls. Those keeping it real and those chilling on curbs. Keep flossing that by spurning these words, cause popular culture's a bitch is what I heard. Right, if I'm different, never judge me by your book. See what I wear and how I think might leave the in crowd shook, like the fingerprint of a crook. You can immediately make that distinction by just one look. It's like society conditioned you to be a clone, cause when your seeds grow up, they lack a mind of their own. And the media perpetuates the situation with advertising rituals as the exclamation. So many social ills society brings, it's like sobriety kills. The reality that feeds off the air that we breathe, there's no need to deceive. Through the eye of the beholder I can see. So many social ills society breeds, it's like sobriety kills. The reality that feeds off the air that we breathe, there's no need to deceive. Through the eye of the beholder I can see. So many social ills, it's the possible.
plausible, chronicle, multicultural particle, psychological, visual, the typical individual. Don't want to border their articles, want to stick up their nostrils. Gullible, one-syllable, mediocre individuals. If you don't fit the conventional, essential editorial like cartoon pictorials. Individual development ain't affordable, so this is in memorial of people with hair in all the wrong follicles. Probable cause as society flows, caught in the clothes can't be original, of course. I got a divorce from Levi's Joes and musical whores. Media is the source when it comes to mental sores and public applause. Knowledge of self is personal wealth. We need to question ourselves and kick Pink Panther, Mickey Mouse snobs with big mouths below their mother.
That's what I'm saying. Deviation from the norm is similar to navigation in a storm. This mainstream slave ship is sailing, and before long you will mourn when your individuality is gone. So caught up in material bullshit, that the thought of being real seems putrid. Whatever else you hear seems muted or strange, cause imitation's the epitome of fear for change.
So many social ills society breeds, it's like sobriety kills the reality that feeds off the air that we breathe. There's no need to deceive through the eye of the beholder, I can see. So many social ills society breeds, it's like sobriety kills the reality that feeds off the air that we breathe. There's no need to deceive through the eye of the beholder, I can see.
Die letzte Bastion der Männer ist der Fußball. In der Schweiz vielleicht schon, Südafrika aber nicht mehr. Zwei Fußballvereine gehören Frauen. Eine von diesen Frauen ist Matu Madlala aus Durban an der Ostküste. Sie verdient mit dem Fußballclub Golden Arrows aber nicht nur Geld, sie ist auch seit ihrer Kindheit ein begeisterter Fußballfan. Südafrika-Korrespondentin Dagmar Wittig mit einem Porträt von einer außergewöhnlichen südafrikanischen Frau.
Ich bin in einer völlig fußballverrückten Familie aufgewachsen. Mein Vater hatte ein paar Amateurteams. Und wenn wir damals zu Profispielen gehen wollten, dann fanden die ja nur für Weiße statt. Das heißt, wir mussten uns Tücher um den Kopf wickeln und verkleiden und so tun, als ob wir farbig oder auf jeden Fall nicht schwarz sind. Und wir sind trotzdem immer zu den Spielen hin. Meine ganze Leidenschaft gehört dem Fußball.
My passion is really there.
Und schon schweift Matu Madlalas Blick ab zum Fernseher. Es sei ein Wunder, dass ihre Augen sich noch nicht in schwarz-weiße Fußbälle verwandelt hätten, meint die 49-Jährige, die sich fast rund um die Uhr mit dem Fußballgeschäft befasst. Sie ist Chefin des Profivereins der Golden Arrows in Durban, die kürzlich bei einem Turnier 8 Millionen Rand, also ca. 800.000 Euro, eingespielt haben. Auch in Südafrika werde mit Fußball richtig Geld gemacht, strahlt die energiegeladene Frau. Als ich vor 10 Jahren angefangen habe, da machten wir so um die 10.000 Euro im Monat. Inzwischen sind es Hunderttausende exklusive der Reisespesen. Und wir werden gesponsert. Das hat sich verändert. Unternehmen betrachten Fußball inzwischen als Investition und geben den Fußballvereinen Geld. Durch die WM hat das Fußballgeschäft Aufwind bekommen. Ihr Verein wird vom zweitgrößten Mobilfunknetzbetreiber gesponsert. Madlala kennt alle einflussreichen Manager und Wirtschaftsbosse in Südafrika. Sicherlich war es für sie als Frau im Fußballgeschäft auch so manches Mal einfacher, denn immer noch wird die resolute, immer fröhliche Madlala als Kuriosum betrachtet. Aber eine gehörige Portion Glück gehörte zu ihrer Karriere auch dazu. Ich hatte Glück, weil mich eine der Top-Firmen des Landes in meiner Ausbildung unterstützt hat. Ich hatte ein Stipendium. Ich war auf einer reinen Mädchenschule auf dem Land und dann auf einer rein weißen Universität. Dann wurde ich Bilanzbuchhalterin und schließlich Vorstandsvorsitzende. Ich hatte schon ziemlich viel Glück. Aber abgesehen vom Glück, es hängt auch sehr von einem selber ab. Es kommt darauf an, wie sehr du etwas willst und wie viel du dich dahinter klemmst, es umzusetzen. Ich war in einem rein schwarzen, schlecht ausgestatteten Mädcheninternat. Wir hatten Toiletten, die darf man gar nicht beschreiben. Und Strom oder Wasser hatten wir sowieso nicht. Es war wirklich wie im Film im finstersten Afrika. Aber wir hatten gute Lehrer, die uns angetrieben haben, ehrgeizig zu sein. Keiner von uns wollte Hausfrau oder Mutter werden. Wir alle wollten Karriere machen und danach vielleicht mal Mutter. Das Umfeld hat mich geformt. Zum Glück. Heute ist sie die einzige Frau unter den 50 Top-Strippenziehern des südafrikanischen Fußballs. Ihr gehören die Golden Arrows, sie sitzt im Vorstand des südafrikanischen Fußballverbands sowie in dem der einzigen Profiliga und sie ist in Durban Geschäftsführerin eines der größten und erfolgreichsten Konferenzzentren von Südafrika.
I will not lie and say it is easy.
Ich will nicht lügen, indem ich sage, dass es leicht ist für Frauen in Südafrika. Die Gelegenheiten sind rar und Frau muss herausragend gut sein. Dabei ist die politische Linie, es werden bei gleicher Qualifikation erst schwarze Frauen, dann schwarze Männer, dann weiße Frauen und weiße Männer eingestellt. So heißt es immer. In Wirklichkeit liegt die komplette Wirtschaft doch in weißen Händen. Für den öffentlichen Dienst mag diese Regelung zutreffen, aber draußen, da wo das Geld gemacht wird, da ist das nicht der Fall. Ihr Erfolgsrezept und Rat an Mädchen daher:
Be independent.
Macht euch unabhängig, geht zur Schule, lernt etwas, macht eine Ausbildung. Dann kann man später auch überleben. Und ihr großes Vorbild?
My mother.
Sie sei sehr strikt gewesen, lange Jahre alleinerziehend und habe alles dafür gegeben, dass sie eine solide Schulbildung bekam. Sie hat's geschafft, eine von ganz wenigen schwarzen südafrikanischen Frauen. Bleibt noch die Frage nach einem Mann in ihrem Leben?
They say, behind every successful man,
man sagt, hinter jedem erfolgreichen Mann steht eine starke Frau, aber hinter jeder erfolgreichen Frau liegt eine gescheiterte Ehe. Männer können mit erfolgreichen Frauen nicht umgehen. Um so einen zu finden, muss man schwer suchen. Und sag mir Bescheid, wenn du jemanden findest. Ich reise hin zu dem Kontinent.
Da in der Schweiz ist das ja auch nicht so anders. Auch da machen starke Frauen vielen Männern häufig Angst. Und gleich wie da starke Frauen für andere Frauen eine Vorbildfunktion haben, sei auch die Mato Madlala in Südafrika für andere Frauen ein Vorbild, sagt Dagmar Wittek.
Sie ist ein Riesenvorbild, also weil Frauen grundsätzlich Fußball interessiert sind in Südafrika. Und sie ist eine sehr, immer noch auch sehr weibliche Frau. Ja? Also sie sagt ganz klar, ich habe meine zwei Kinder und um die kümmere ich mich und am Nachmittag nehme ich mir Zeit für die. Also ihre Tochter ist zwar schon ein paar 20 und ihr Sohn ist 15, das heißt, sie muss nicht mehr ganz so viel Zeit aufbringen, aber sie trennt da ganz klar. Sie sagt, am Morgen und am Abend, wenn die Kinder schlafen, kümmere ich mich um mein Geschäft und am Nachmittag nehme ich mir aber auch Zeit für die Kinder. Und sie versucht das auch anderen Frauen zu vermitteln und steht da wirklich als Vorbild da.
Und das entspricht auch dem Selbstverständnis dann der südafrikanischen Frauen, dass man eben einerseits Ernährerin ist, einen guten Job haben kann oder haben muss und andererseits aber doch auch als gestandene Mutter die Rolle übernimmt.
Ja, man muss hier in Südafrika sicherlich die Doppelfunktion meistern. Und das wollen aber die meisten Frauen auch und sind stolz darauf. Die sind stolz darauf, Mutter zu sein und eine Frauenrolle, eine eigentlich eher typische Frauenrolle zu übernehmen. Aber sie sind auch stolz darauf, es wirtschaftlich zu schaffen und Arbeitsplätze zu haben, einzunehmen und Führungsrollen zu übernehmen. Und die nehmen sie ja auch sehr selbstbewusst ein.
Werden die da wirklich auch gefördert oder haben die Männer da eher ein bisschen Angst vor den Frauen?
Ich glaube, die Männer haben schon Angst, denn die nehmen ihnen ja sozusagen den letzten Bereich weg, den sie noch innehaben, indem sie Führungspositionen einnehmen und Managementpositionen einnehmen. Das ist ja sozusagen Hoheitsgebiet.
Also da ich glaube, hat auch der Förderung weiße Mann vor der schwarzen Frau dann Angst, wenn sie ja, sie haben ja vorhin so die Hitliste gesagt, die schwarze Frau steht eigentlich zu oberst auf der Liste, haben aber gleichzeitig gesagt, dass die Wirtschaft nach wie vor in weißen Händen ist. Also der weiße Mann muss sich dann in Acht nehmen vor der schwarzen Frau, die da sehr ambitioniert in die Führungsetage vorstoßen will.
Ja, absolut. Und weiße Männer wissen eigentlich inzwischen auch nach 16 Jahren Erfahrung, dass sie weniger Chancen haben, als eine schwarze Frau eine Führungsposition zu bekommen, wenn sie denn einigermaßen qualifiziert ist. Ja? Und in den öffentlichen Einrichtungen, also in der Verwaltung und Administration des Staates, ist es ohnehin so. Da sieht man also kaum noch Weiße, egal ob weiße Frauen oder weiße Männer.
Wie einfach ist es denn jetzt für eine schwarze Frau, die jetzt eben kein Geld hat und aus armen Verhältnissen kommt, um sich die Bildung anzueignen, damit sie wirklich eine Karriere machen kann?
Es ist schon verdammt schwer. Also es gibt Schulpflicht bis zur 9. Klasse inklusive, aber Schulbildung ist nicht kostenlos. Es gibt Schuluniformen, die müssen bezahlt werden. Die sind zwar von schlechter Qualität und für unsere Verhältnisse billig, aber für jemand, der im Durchschnitt vielleicht 1.000 Euro im Jahr verdient, das ist der Durchschnitt. Das heißt, wenn man sich ansieht, 50% der Bevölkerung leben von weniger als einem Euro am Tag, dann ist das unheimlich schwierig, ein Kind zur Schule zu schicken. Und Armut ist wirklich auch ein Grund und ein Hindernis, warum Kinder dann doch nicht zur Schule gehen. Und der Anteil der schwarzen Kinder, die nicht zur Schule gehen, vor allem auf dem Land, ist also 8-mal höher als bei weißen Kindern.
Und das wiederum führt dazu, dass Südafrika eben immer noch die Schwarzen, die sind, die vom Wirtschaftswachstum am wenigsten profitieren. Und das, obwohl es der Wirtschaft vergleichsweise gut geht.
Wirtschaftlich steht Südafrika auf dem Kontinent gut da. Das liegt aber natürlich an den großen Firmen. Das liegt an den Bergwerksunternehmen. Das liegt an den großen multinationalen Firmen. Das liegt an den von Weißen dominierten und auch initiierten, noch zu Apartheidszeiten etablierten Unternehmen, die sich jetzt auf dem Kontinent breit machen. Es gibt große Supermarktketten, die überall auf dem Kontinent zu finden sind. Die sind aber in weißer südafrikanischer Hand und nicht in schwarzer südafrikanischer Hand. Trotzdem gilt Südafrika als Vorreiter und auch als Vorbildfunktion für den Rest des Kontinents, weil sie sicherlich den richtigen Weg eingeschlagen haben. Sie haben, wie gesagt, die Gesetze und Regelungen getroffen, die langfristig sicherlich zu Erfolg führen, aber die nicht in 16 Jahren alles umwälzen, was Kolonialgeschichte als auch Apartheid kaputt gemacht haben oder die ungleichen Verhältnisse, die da etabliert wurden.
Das schwarze Männer, Sie haben es erwähnt, eben in Südafrika halt nach wie vor zu großen Teilen vom Arbeitsprozess ausgeschlossen sind, dass sie arbeitslos sind. Hat das auch dann eine Auswirkung darauf, dass eben so viel Gewalt den Frauen nach wie vor angetan wird, weil die Männer eben keine Perspektive, keine Arbeit, kein Nichts haben?
Ja, ganz genau. Also Alkohol spielt eine ganz große Rolle, Arbeitslosigkeit spielt eine große Rolle. Das führt natürlich zu Frustration, Perspektivenlosigkeit. Und was machen diese Männer? Die sitzen rum und sind aber nach wie vor häufig in dieser traditionellen Männerrolle verhaftet. Das heißt, es wird von ihnen oder sie erwarten von sich selber etwas anderes, dass sie nämlich die Geldverdiener sind und für die Familie sorgen und die dominante Rolle haben. Und all das erleben sie aber jetzt nicht. Und Frustration endet für Männer hier häufig einfach in Gewalt und Gewaltanwendung.
Und da machen die Männer dann keinen Unterschied, ob es jetzt ein Mann oder eine Frau ist, dem sie Gewalt antun?
Da wird kein Unterschied gemacht. Man braucht sich ja nur die Kriminalitätsrate in Südafrika anzusehen. Das ist einfach eine Kriminalitätsrate, die geprägt ist von enormer Brutalität und geprägt ist von einer brutalisierten Gesellschaft. Und da wird kein Unterschied gemacht, ob es jetzt eine Frau ist oder ein Mann ist, den man trifft, den man erschießt, den man die Waffe an den Kopf hält, den man vergewaltigt oder den man zusammenschlägt. Da geht es einfach nur um Nehmen von den Habenden.
Man nimmt sich, was man das Gefühl hat, ständig einem zu. Ob das jetzt Geld ist oder Sex. Und mit den Auswirkungen der Wirtschaftskrise, wo Südafrika hart getroffen hat, wird das im Moment noch schlimmer. Und auch die Fußball-Weltmeisterschaft, die bringe keinen wirtschaftlichen Aufschwung, mindestens keinen langfristigen, sagt Dagmar Wittek.
Ja, also auch da muss man eigentlich realistisch eher ein negatives Bild zeichnen, wobei man mal langfristig sehen muss, wie es sich auf für das Image des Kontinents auswirkt. Also es gibt natürlich viel internationales Interesse. Es wird hoffentlich ein aufpoliertes Image geben für Südafrika, weg vom schwarzen, korrupten, kriminellen Kontinent. Aber vor allem bringt die Fußball-WM natürlich enorme Kosten und Schuldenberge mit sich. Das muss man schon so sehen. Das Mega-Ereignis, die Fußball-WM, kostet Südafrika mit über 4 Milliarden Euro mehr als doppelt so viel wie ursprünglich errechnet. Und statt der erwarteten 450.000 Besucher kommt ja voraussichtlich nur die Hälfte. Da gibt es jetzt schon sehr viele lange Gesichter bei all denen, die vor 6 Jahren gejubelt haben, welch wirtschaftlichen Aufschwung die WM Südafrika bescheren würde. Sicherlich, die WM hat kurzfristig rund 150.000 Jobs geschaffen, durch den Infrastrukturaufbau im Verkehrswesen als auch an den Stadien. Aber das ist jetzt ja weitgehend abgeschlossen und die Leute sitzen dann wieder auf der Straße. Also die Rechnung bezahlen die Leute eigentlich, wenn das internationale Interesse wieder abgeflaut ist und die Welt nicht mehr nach Südafrika schaut.
Wenn ich jetzt versuche, dieses Gespräch mit Ihnen ein bisschen zusammenzufassen, dann zeichnen Sie sich ein ambivalentes Bild von Südafrika. Einerseits für afrikanische Verhältnisse ist eine starke Wirtschaft, die aber vornehmlich immer noch in weißen Händen ist. Dann haben wir ein Bildungssystem, das sehr gepflegt wird, dass da sehr viel investiert wird drin, aber trotzdem eine enorm hohe Arbeitslosenquote noch. Steht dann Südafrika am Rande des Abgrunds jetzt 16 Jahre nach dem Ende der Apartheid oder auf dem Sprung in eine blühende wirtschaftliche und gesellschaftliche Zukunft? Wo geht's hin? Auf die eine oder auf die andere Seite?
Es ist weder das eine noch das andere. Es ist genau dieses ambivalente Bild. Aber ich sehe eigentlich schon mehr enormes Potenzial für wirtschaftlichen Aufschwung, denn die Infrastruktur ist da. Sämtliche großen internationalen Firmen sind hier vertreten und sind nicht abgezogen nach 1994. Johannesburg ist Zug- und Vorreiterpferd für andere afrikanische Staaten und könnte, wenn man mehr auf die innerafrikanischen Märkte setzen und sie miteinander vernetzen und stärken würde, und die Bestrebungen gibt es, vor allem in der Afrikanischen Union, dann könnte Südafrika sicherlich eine kontinentale Großmacht werden, auch ohne Öl.
Zwar ist der Wohlstand Südafrika nicht mehr nach der einfachen Formel «Weiss ist reich und schwarz ist arm» verteilt, aber die Entwicklungen für mehr Chancengleichheit laufen viel langsamer, als dass das die Menschen gehofft haben. Und wenn der Wandel jemand kann beschleunigen und für mehr Wohlstand für alle und weniger Kriminalität und Gewalt kann sorgen, dann sind es die Frauen. Von dem ist Südafrika-Korrespondentin Dagmar Wittig überzeugt.
Ich glaube schon, ganz ehrlich gesagt. Aber das muss ich vielleicht auch als Frau sagen. Aber ich sehe einfach unheimlich viel positive Energie von Frauen ausgehen. Aber auch ganz viel Rationalität. Die müssen irgendwie ihre Familie und ihre Kinder durchbringen. Also werden sie es irgendwie machen und schaffen. Ich glaube, dass die Frauen ganz vorne mitmischen werden in Südafrika. Frauen haben auch häufig das Gespür und den Mut, auch mal in kleinere Initiativen zu investieren, sie zu unterstützen und an sie zu glauben. Aus so einer kleinen Dorfweberei zum Beispiel kann man durch entsprechende Unterstützung plötzlich Großlieferant für regionale Märkte auf dem Kontinent werden. Also meiner Meinung nach liegt Afrikas Potenzial genau darin, in diesen kleineren Initiativen und in der Energie und dem Mut von Frauen, da auch rein zu investieren.
Und weshalb schaffen das die Männer weniger?
Ich denke, Männer müssen wirklich erstmal umdenken. Sie müssten Frauen erheblich mehr Respekt zollen und es müsste zu einer fruchtbaren, gleichberechtigten Verständigungsebene kommen zwischen Männern und Frauen hier in Südafrika, sodass es wirklich ein Miteinanderreden auf gleichwertiger Ebene gibt und so, dass man dann auch gemeinsam an einem Strang ziehen kann. Aber solange Männer von Minderwertigkeitskomplexen, die weitgehend historisch bedingt sind, verfolgt werden, sehe ich da kaum Entwicklungsmöglichkeiten. Also Jobs, Wirtschaftsaufschwung und Gesprächstherapie für die Nation vielleicht als Heilmittel für Südafrika.
DRS3 Inputs.